Du hörst jetzt Folge 24 der Fotophonie. Dieter und Frank geben dir Tipps beim Kauf einer Einsteigerkamera. Du bekommst quasi eine Checkliste mit den Features, auf die du bei einer Einsteigercam nicht verzichten solltest. Fotophonie ist der kompakte wöchentliche Fotopodcast, in dem Frank und Dieter sich ein Thema konzentriert vornehmen und dir konkret erzählen, worauf es dabei ankommt.
Herzlich willkommen zur neuesten Fotophonie-Ausgabe, zum zweiten Teil unseres Experiments, ganz kurze Sendung. Da wir beim letzten Mal die 25 Minuten um eine Minute überschritten haben, machen wir heute eine Minute weniger, wir haben nur noch 24 Minuten und deswegen beeile ich mich heute schon wieder. Frank, bist du auch da?
Ach du Schreck, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja.
Noch schneller.
Ja, diesmal geht's noch schneller.
Ich war jetzt so ganz auf gemütlich eingestellt heute.
Ah ja, jetzt du, verstehe. Naja, Pech gehabt. Du weißt aber, worum es geht heute?
Ich weiß, worum es geht, aber bevor es hier um irgendetwas geht.
Nee. Jetzt sagen wir erstmal, worum es hier geht. Hier geht es heute um unsere Gedanken zur optimalen Einsteigerkamera. Wer das nicht interessiert, der kann sich die 24 Minuten auch komplett sparen und gleich zum Ende vorspringen.
Trotzdem sollte er sich die nächsten 45 Sekunden noch anhören, denn es
Absolut.
Kommt ein wichtiger Hinweis.
Ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache.
Wenn ihr unseren gesponserten Amazon-Links folgt, dann freuen wir uns sehr. Weil wir kriegen eine kleine Provision, wir finanzieren damit Serverkosten, das ist alles lange nicht kostendeckend und es kommt auch wenig dabei rum. Jetzt kommt's. Wenn ihr diesem Link gefolgt seid und seid zum Beispiel auf einem Sigma-Objektiv gelandet, bedenkt bei der Bestellung, die ihr auslöst und dem, was ihr sonst noch so alles bestellt, daran, dass wir das sehen können. Und es gibt Dinge, die würde ich lieber nicht sehen. Also, pass auf, wenn man Sextoys bei Amazon im Abo-Modell bestellen kann, weil die 3,95 kosten und man quasi monatlich ein neues braucht, weil es dann immer kaputt ist, dann sollte man sich nicht nur wundern, sondern sollte man das auch sein lassen und vor allem nicht über unseren Link bestellen. Und wenn ihr Sextoys bestellt, bestellt große, so 1000 Euro, hier Dildo-Batterien, wo man den ganzen Schrank mitfüllen kann, so wie der Brockhaus, Dildo-Brockhaus, ihr wisst schon, was ich meine. Weil da kommt wenigstens ein bisschen Kohle bei rum, aber doch nicht so ein für Körperöffnung gedachtes Ding für 3,95 Euro. Und immer schön dran denken, wir sehen das, wir wissen nicht, dass ihr es gewesen seid und wir wollen keine Fotos, ich sag's gleich dazu, keine Fotos schicken. Im Gegensatz zu Adventskalender letzte Woche, schickt uns keine Fotos, falls ihr auf unseren gesponserten Links irgendwelche Sextoys bestellt habt. So, das war's.
Das musste ich aber ganz schön mitgenommen haben, du. Sachen gibt's.
Ja, Mann.
Okay.
So, jetzt auf eine neue Kamera gehen. Wie soll ich denn da jetzt wieder irgendwie...
Genau. Wenn man noch Geld übrig hat für eine neue Kamera, weil man jetzt in die Fotografie einsteigt sozusagen.
Oder wenn man sagt, ich wünsche mir zu Weihnachten eine, denn Weihnachten kommt ja, und ich möchte nicht nur einen Adventskalender zum 1.12., sondern ich möchte zum 24. eine neue Kamera, dann sollte man vielleicht das ein oder andere beachten und dazu bekommt ihr jetzt ein paar Tipps.
Genau. Es gibt ja schon mal so den ersten ganz generellen Spruch über Kameras, der ist nicht neu, der ist aber trotzdem richtig.
Ja.
Die beste Kamera ist nämlich immer die,
die man dabei hat.
Genau.
Und diesen Spruch habe ich leider die letzten Wochen häufiger auch bei anderen ulkigen Gestalten im Netz gesehen. Auch der kleine Sprüche-Dieb, der hier alle möglichen Sprüche hier plötzlich in allen möglichen Dingen, die er so produziert, verwendet. Ich bin mir sehr sicher, der Spruch Vordergrund macht Bild gesund, der kommt von dem Walter, Walter aus Bremen. Ich sage den Nachnamen nicht, aber Walter, ich habe den von dir damals übernommen, ich weiß es genau. Ich habe den vorher noch nie gehört und ich bin mir ziemlich sicher, du bist der Erfinder dieses Spruches. Ja, der nimmt jetzt inflationäre Züge hier an im Web. Und so ist auch mit die beste Kamera, die man dabei hat, habe ich auch gerade vor einer Woche wieder von irgend so jemandem gehört. So, aber unser ganz genereller Tipp, jetzt kommen wir wirklich zum ernsthaften Thema,
die beste Kamera ist die man dabei hat, der geht auf Chase Jarvis zurück, dem Gründer von Creative Life, also so viel ich weiß, nur mal am Rande.
Okay.
Da haben wir jetzt auch ein bisschen plagiiert.
Genau, so, aber das ist sozusagen das Wesentliche, was wir auch eigentlich jedem, der uns beide befragt, was soll ich für eine Kamera kaufen, ist ganz offen gesagt der Tipp, kauft lieber eine günstige, kleine, weniger Funktion umfassende Kamera und dafür für das Aufnahmegebiet, was wir machen wollen, sagen wir mal Makrofotos. Ein ordentliches Makroobjektiv, Porträtfotos, eine ordentliche lichtstarke Porträtlinse, Tierfotografie ein ordentliches, langes Supertele und so weiter und so weiter, als umgekehrt. Genau. Kauft nicht die beste Kamera und dazu ein scheiß Objektiv, was davor ist.
Das macht keinen Sinn. Haben wir auch schon in der ersten Folge Fotofonie ja schon belegt. Da haben Frank und ich ja das Shootout gemacht in Travemünde, wer sich erinnert. Frank mit einer richtig teuren Mega-Kamera und einem etwas günstigeren Objektiv. Ich mit der etwas günstigeren Kamera und dem mega teuren Objektiv. Und man konnte das den Bildern ansehen, dass da die bessere Optik einfach das bessere Bild nach hinten liefert. Und dann kann da auch der etwas nicht ganz so ausgefeilte Sensor kommen und man hat trotzdem ein gutes Bild. Mhm. Insofern, Einsteigerkameras sollten nicht gleich die mega teuren und das Beste vom Besten und noch ein Komfort-Feature mehr und hier noch einen drauf und da noch ein Schleifchen dran und so, braucht ihr nicht am Anfang. Kauft euch lieber einen guten Allrounder.
Und die Halbwertszeit von so einer digitalen Kamera ist eh nicht so wahnsinnig groß. Ja, wenn ihr jemand seid, ihr fotografiert nur dreimal im Jahr auf einer Familienfeier und einmal im Jahr im Urlaub, dann mag eure Kamera höchstwahrscheinlich euch auch in 5 Jahren noch gut genug sein. Aber wenn ihr ambitioniert das Thema angeht, werdet ihr eh irgendwann das Gefühl haben, ihr braucht etwas anderes. Das kommt von ganz alleine.
Genau.
Dann habt ihr aber in den ersten Jahren schon mal viel Geld sparen können. Denn so alle 3 Jahre kann man auch sagen, ist der Wert der Kamera quasi gegen null gesunken, wenn ihr sie gekauft habt.
Ja, das geht ja jetzt inzwischen schon ein bisschen besser, also besser für uns Kunden. Ich erinnere an unsere Anfangstage der Digitalfotografie, da haben wir ja jedes Jahr eine neue Kamera gekauft, weil die Fortschritte so riesig waren, dass sich das auch sofort halt gelohnt hat, sozusagen das Geld nochmal auszugeben, die nächste neue, bessere Kamera, weil die Akkus doppelt so lange hielten und die Auflösung auch verdoppelt war in dem einen Jahr und so weiter. Diese riesigen Fortschritte gibt es ja im Moment halt nicht mehr gerade, aber deswegen kommt man auch schon mal mit einer neuen Kamera jetzt 3 oder 4 Jahre hin. Aber letztendlich machen wir uns nichts vor. Die Kameras sind an der Fotoausrüstung der günstigste Teil normalerweise und werden öfter ausgetauscht als alles andere. Mhm. Ist einfach so.
Absolut. Und wir haben uns für euch mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Was sind die Dinge, wo wir sagen, das wäre auf einer Checkliste. Ihr geht jetzt in den Fachhandel, zu Amazon, hier natürlich über unsere Sponsor links. Ne? Ihr wisst, ihr wollt eine Kamera kaufen, nichts anderes. Oder sonst wohin, oder von mir ist auch zum großen, wie heißen die Dinger hier, Elektrodiscounter. Ich würde es euch nicht empfehlen, aber wenn ihr sagt, nein, da kaufe ich immer, dann geht von mir aus auch dahin. Welche Checkliste würden wir an eurer Stelle abarbeiten beim Betrachten der Kamera? Mhm. Und was sind Features, die solltet ihr unbedingt haben eigentlich, weil es einfach State of the Art und Stand der Technik ist? Und was ihr dann weglassen, braucht ihr vielleicht im Zweifel auch nicht. Also, Dieter, was sollte so eine Kamera heute haben?
Naja, zuallererst muss man mal sagen, es geht gar nicht um Features oder sowas, sondern auf die sollte man sowieso nicht allzu viel Wert legen, dass eine Kamera möglichst viele Features hat, also einfach nur auf die Menge achten. Ich würde als allererstes darauf achten, dass wenn ich die Kamera zum ersten Mal in die Hand nehme, wie sich das für mich anfühlt. Ob ich die einfach gerne anfasse, ob ich die mag. Weil nur wenn man das Gerät gerne in die Hand nimmt, dann wird man es auch öfter in die Hand nehmen und man macht auch entsprechend tatsächlich bessere, weil inspiriertere und motiviertere Fotos damit.
Absolut.
So, das ist schon mal das allererste. Das hat quasi überhaupt nichts mit Details zu tun, sondern es ist einfach das Anfassgefühl und ja, wenn ich die Kamera einschalte und das erste Mal das Menü aufrufe, wie fühle ich mich dabei? Fühle ich mich wohl? Komme ich damit klar? Verstehe ich die Punkte, die man einstellen kann und so weiter? Ist es auf Anhieb für mich zu erschließen, das neue Gerät?
Denn die beste Kamera ist nicht nur die, die man dabei hat, sondern die, die man dabei hat und dazu auch noch gerne in die Hand nimmt. Denn nur eine Hosentasche tragen hilft euch auch nicht weiter.
Genau.
Ich habe das in den letzten Wochen so häufig gesagt, deswegen viele, die hier zuhören, wissen das wahrscheinlich. Wenn ihr mal in eure Küchenschublade guckt und zählt eure Küchenmesser durch, dann werdet ihr feststellen, ihr habt jetzt wahrscheinlich 20 Messer, mit denen man Fleisch schneiden kann. Ihr nehmt aber immer das eine. Ihr nehmt das, weil es gut in der Hand liegt und weil es gut schneidet. Und so soll es bei einer Kamera auch sein. Es ist ein Handwerkszeug. Es sollte gut funktionieren und gut anfassbar sein.
Genau.
Für mich persönlich wäre, wenn ich ihr wärt, ihr wisst es, wenn ich ihr wärt, wäre ich sowieso lieber ich, aber nichtsdestotrotz, wenn ich ihr wärt, dann würde ich mir ein System aussuchen, wo ihr eine möglichst große Vielfalt bei den Objektiven habt und vielleicht auch an sonstigen Zubehör. Das ist bei vielen universellen Zubehör wie Stativen oder so quasi egal, welche Kamera ihr kauft. Aber es gibt ja so Kamerazubehör, was speziell für einen bestimmten Hersteller ist. Und das sind eben insbesondere Objektive. Da würde ich schon darauf achten, dass der Markt ein bisschen was hergibt. Jetzt nichts gegen die Pentax-User da draußen. Ich finde es toll, dass ihr der Marke die Treue haltet und diese Kameras kauft. Aber am Ende ist die Objektivvielfalt bei so einer Pentax eben doch sehr stark eingeschränkt. Ja, Kleinbild-Pentax. Ja, bitte?
Ja, jetzt wollen wir hier mal nicht gegen einzelne Marken bashen, sondern da soll sich jeder selber überlegen. Selbst ein kleines System mit einem überschaubaren Objektivpark kann ja für mich alles bieten, was ich brauche oder meine zu brauchen. Dann ist es ja auch schon okay.
Dazu muss ich allerdings bei einer Einsteigerkamera wissen, was ich brauche. Und das ist eben das Schwierige daran. Wenn ihr euch eine Kamera kauft von einem Hersteller, wo mehrere Dritthersteller Objektive liefern oder wo die Hersteller gegenseitig für dasselbe Bajonett produzieren. Ich sag mal, die guten alten Zeiten, ne? M49. So. Alle Objektive passen an jede Kamera, außer an Leica. So müsste es eigentlich heute auch sein. So ist es aber nicht, sondern ihr kriegt eben nur Objektive mit Nikon-Bajonett an eine Nikon, mit Canon-Bajonett an eine Canon, mit Sony-Bajonett auch noch drei verschiedene Bajonette, glaube ich, und so weiter und so weiter. Und sucht euch was, wo ihr aus dem vollen Fischteich angeln könnt. Das wäre meine Empfehlung, weil dann habt ihr es einfacher, in eurer Preisklasse das passende Objektiv zu finden.
Ja, da muss man aber auch mal sagen, bei den heutigen spiegellosen Systemkameras ist ja ganz gut, da kann man Adapter dazwischen setzen.
Ja.
Und kann dadurch sich natürlich auch den Objektivpark von anderen Herstellern erschließen, wie zum Beispiel Canon-Objektive oder Nikon-Objektive, die durchaus an der Micro Four Thirds Kamera funktionieren können,
ja,
wenn man zum Beispiel den Metabones Speedbooster dazwischen setzt oder sowas.
Ja.
Das nur mal so am Rande bemerkt. Also Kameras, die ein geringes Auflagemaß haben, lassen sich besser adaptieren als Kameras mit einem großen Auflagemaß, sprich die von Anfang an so einen riesen tiefen Body, so ein Gehäuse haben. Mhm. So, also lieber was Flaches nehmen.
Ja.
Ja, ich persönlich würde heutzutage, wir leben ja im Jahr 2015, ich würde ja Wert drauf legen, dass meine Kamera, und selbst wenn es die erste ist, WLAN-fähig ist, sodass sie mit meinen anderen Gadgets, die ich so habe, Telefon, Tablet, Laptop, den ich dabei habe vielleicht, damit kommunizieren kann und man auch vielleicht direkt die Bilder ohne Umwege in den Rechner kriegt oder aufs Mobilgerät. Und damit das ein bisschen komfortabler geht mit dem sogenannten Pairing, also dem Bekanntmachen von Kamera und Gerät, mit dem man weiter die Bilder verarbeiten will, zum Beispiel einem Tablet unterwegs, dann sollte das Gerät, also die Kamera, auch NFC unterstützen, also Near Field Communication. Das heißt, man dotzt sozusagen mit seinem Smartphone oder mit seinem Tablet einmal ans Kameragehäuse an, dann weiß die Kamera, ach, das Ding, was da jetzt auch WLAN anhat, das ist das, mit dem ich mich verbinden soll, alles klar. Und schon kann man sehr schnell die Fotos übernehmen auf dem Tablet oder iPhone oder Samsung oder was auch immer man hat, Galaxy oder wie der ganze Kram heißt, kann man da auch seine Bilder mal schnell noch angucken, überarbeiten und zu Facebook oder Instagram hochladen. Ich finde, das gehört heutzutage dazu.
Ja, ich würde mir ja wünschen, dass es einen SIM-Karten-Slot und einen Knopf auf der Kamera geben würde. So einen Facebook-Button und einen Instagram-Button.
Ja, aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was.
Aber gibt es jetzt im Moment noch nicht. Deswegen, ihr müsst jetzt im Moment noch eine kaufen, die kann dann nur WLAN.
Ja. Also WLAN sollte schon sein. Und
ja,
mit NFC als Komfort-Feature wäre es noch richtig schön.
Ja.
So, insgesamt sollte die Kamera möglichst klein und handlich sein. Weil, sagten wir ja schon, nur die, die man dabei hat, die benutzt man auch. Und die großen, schweren hat man eben seltener dabei, weil sie groß und schwer und unhandlich sind und nicht so gut in die Tasche passen. Also klein und handlich kann durchaus ein enormer Vorteil sein.
Und das hat ja bei vielen Einsteigermodellen der großen Hersteller ist das ja auch so.
Die sind also kleiner als
die Einsteigerhäuser werden kleiner produziert als die großen, weil weniger Technik verbaut ist, weil man als, ich sag mal, Anfänger in der Fotografie mit seinem Kamerabody selten Nägel in die Wand schlägt.
Macht man so das später als Fortgeschrittener?
Ich könnte das jetzt hier fast ja noch vorführen. Ich habe hier sogar was in Sichtweite, womit das sehr gut geht.
Naja.
Das Ding hat einen weißen Hammerstiel und hinten einen schwarzen Hammerkopf.
Genau, ja, nein. Macht man trotzdem nicht.
So. Nee. Und dann würde ich mir an eurer Stelle wünschen, ein richtig cooles Klappdisplay.
Ja, das muss man sagen, wenn man es mal gehabt hat, möchte man es eigentlich nicht mehr vermissen. Und insofern kann man ja auch bei der Einsteigerkamera gleich darauf achten, dass man eins hat, weil damit kann man coole Sachen machen, wie zum Beispiel von einem sehr tiefen Kamerastandpunkt aus fotografieren, ohne dass man sich selber komplett lang hinlegen muss, um durch den optischen Sucher gucken zu können. Das hat Vorteile, wenn man so ein Klappdisplay hat. Punkt. Mhm. Und selbst wenn man es nicht dauernd benutzt, aber dann, wenn man es benutzen will und dann ist es eingebaut, es ist ein Segen.
Ja.
Dazu zählt natürlich dann auch so eine Funktion wie Live View. Also, was nützt das schönste Klappdisplay, wenn man nichts drauf sehen könnte? Also kein Bild, das man gleich machen will. Ne?
Ja.
Und wenn man schon Live-View hat, dann bietet sich ja auch an, dass man das sogenannte Live-Histogramm sieht. Also die Helligkeitsverteilung des Motivs im Ausschnitt, wie ist das? Säuft das gerade im Schwarz ab oder brennt es oben in den Lichtern irgendwo aus? Das kann man mit dem Live-Histogramm schon sehen, bevor man auf den Auslöser drückt und zur Not dann eben die Blende noch etwas schließen oder öffnen oder die Belichtungszeit länger oder kürzer machen oder die ISO-Empfindlichkeit rauf oder runter. Das Live-Histogramm ist das Einzige, was einem da wirklich weiterhilft, vor allem auch bei starkem Sonnenschein. Weil bei keiner Kamera könnt ihr euch auf die Bildanzeige verlassen. Also das eigentliche Foto sozusagen, was ihr seht, da macht das Display einfach Probleme im hellen Sonnenschein. Da glaubt ihr nämlich immer, euer Bild ist zu dunkel und stellt es dann heller ein. Und dann ist es erst recht falsch aufgenommen. Oder wenn ihr im Dunkeln seid, dann ist das Monitordisplay meistens zu hell. Wenn ihr euch nur das Foto anguckt, also das Bild, dann glaubt ihr nämlich, es ist zu hell und dann stellt ihr es dunkler und dann ist es unterbelichtet. Also achtet lieber aufs Histogramm. Das ist das einzig wahre Messgerät, was euch Aufschluss darüber gibt, ob eure Auslösung gleich von Erfolg gekrönt sein wird, belichtungstechnisch oder nicht.
Und dann wäre mein Tipp, guckt euch sowieso verschiedene Kameragehäuse im Fachhandel oder wo auch immer an. Das haben wir eh schon gesagt, auch um sie in die Hand zu nehmen. Aber schaut mal durch, was liegt euch mehr? Liegt euch mehr ein optischer Sucher, also klassische Spiegelreflexkamera? Da seht ihr das Bild in optisch projiziert über einen Spiegel auf eine Mattscheibe und ihr seht genau das, was vorne die Optik aussieht. Oder wollt ihr lieber einen elektronischen Sucher? Da seht ihr im Prinzip das, was der Sensor sieht. Also auch das, was durch die Optik auf den Sensor gefallen ist und abgetastet wird. Dann habt ihr im Prinzip so einen elektronischen Sucher. Viele scheuen sich davor, elektronische Sucher zu verwenden. Ich hätte euch vor 3 Jahren gesagt, geht gar nicht. Kann man überhaupt nicht benutzen. Also so ein Quatsch, man sieht ja nichts. Das sind so die Erfahrungen, ich sag mal, aus dem Ende der 90er, Anfang 2000er, weil da waren diese Sucher wirklich grottig.
Ja.
Also da konnte man da wenig drauf sehen. Heute sind die brillant, mit einer sehr schnellen Bildwiederholfolge, hochauflösend. Und ihr habt vor allem immer ein Bild in der Helligkeit, wie ihr gleich das Foto machen werdet. Das heißt, ihr seht in diesem dunklen Sucherschacht, ob das Bild zu hell aufgenommen wird oder nicht. Bei einer Spiegelreflex seht ihr, dass es hinterher auf dem Display. Auf dem Display könnt ihr bei viel Licht draußen oder bei sehr viel Umgebungslicht nicht richtig was sehen. Das heißt, ihr wisst gar nicht so ganz genau, wie das Foto geworden ist und welche Helligkeit das hat. Das kann man eben in so einem elektronischen Sucher sehr schön sehen. Ihr merkt ja schon, ich finde das heute cool, aber ich kenne viele, die sagen, ich möchte unbedingt einen optischen Sucher. Das ist eine reine Geschmackssache. Guckt durch optische Sucher und durch elektronische Sucher durch. Dann werdet ihr feststellen, was ihr besser findet.
Ja, ein Makel, der den elektronischen Suchern anhängt, ist ja auch, dass sie eine Verzögerung einbauen. Ja. Also, dass man erst zu spät sieht, wenn es um schnelle Bewegung geht und man will den richtigen Zeitpunkt erwischen zum Fotografieren. Da muss man sagen, wir haben ja letzte Woche, haben wir ja gesagt, hier die neue Leica. Die hat zum Beispiel einen latenzfreien elektronischen Sucher inzwischen schon. Also die sind so rasend schnell geworden. Auch da ist der Fortschritt immer weiter vorangegangen. Also dieser Makel gegenüber dem optischen Sucher ist auch schon nahezu ausgemerzt. Mhm. Also daran kann es auch nicht mehr liegen. Es ist wirklich eine Geschmacksfrage. Schaut durch. Mhm. Beim elektronischen Sucher bekommt ihr das, was man VisiVig nennt. What you see is what you will get, wenn du auf den Auslöser drauf drückst. Beim optischen Sucher musst du halt sehr viel Erfahrung sammeln. Da sieht man halt das Bild immer so, wie es aussieht halt, wie die Natur sich einem darstellt. Und man kann erst hinterher, nachdem man auf den Auslöser gedrückt hat, dann die Bildnachbetrachtung anschauen und sieht dann, was draus geworden ist. Dabei vergeht auch schon mal Zeit. Also das eine hat Vorteile, das andere. Der optische Sucher ist auch schön, aber der elektronische hat auch so seine Vorteile. Frank hat völlig recht und ich bin auch kuriert. Ich würde heute sagen, schaut, dass ihr eine Kamera mit elektronischem Sucher bekommt, aus meiner Sicht. So, aber wo es keine zwei Meinungen gibt, weil die Technik gibt es, sie ist inzwischen auch ausgereift und entweder ist sie im Objektiv mit verbaut oder im Kameragehäuse, nämlich der Bildstabilisierer oder auch Image Stabilizer auf Englisch genannt, IS oftmals abgekürzt. Auf den würde ich an eurer Stelle auch nicht verzichten wollen. Jetzt kauft ihr entweder eine Kamera, die kein IS in der Kamera hat, dann achtet darauf, dass euer erstes Objektiv einen Image Stabilizer hat. Umgekehrt, wenn es in der Kamera drin ist, wunderbar, weil dann könnt ihr an Objektiven kaufen, was ihr wollt. Und das wäre mein Weg. Ich würde mir eine Kamera kaufen, wo der Image Stabilizer in der Kamera drin ist, weil dann steht euch der Rest immer offen.
Ja, und ihr könnt halt einfach, wenn es dunkler wird, noch verwacklungsfreie Aufnahmen auf der Hand machen. Und da euch ihr wenig Erfahrung habt und ihr anfangt mit der Fotografie und deswegen kauft ihr Einsteigerkamera, werdet ihr häufig in diese Grenzsituationen kommen und nicht wissen, dass ihr in einer Grenzsituation seid. Also hilft es, wenn die Kamera möglichst viel der Fehler, die ihr machen werdet, ausgleicht über technische Features. Und das ist eben so ein Image-Stabilisator, der macht richtig viel Sinn.
Ja, vor allem ist es ein Feature, das man nicht wahnsinnig bedienen und darauf achten muss. Das schaltet man ein und dann kann man es quasi vergessen. Das ist ja das Gute. Genau. Außer man stellt die Kamera aufs Stativ, dann sollte man es vorsichtshalber abschalten. Aber selbst da erkennen die modernen Image-Stabilizer-Systeme, dass die Kamera auf dem Stativ und schalten sich schon selber ab. Also das wird auch alles immer schöner, immer besser. So, aber sonst ist da nichts zu können.
Und während der Dieter und ich auf Kamera stehen, die möglichst viele Knöpfe haben und am besten Knöpfe, die man alle selber programmieren kann, wo man Funktionen drauflegen kann, die wild durcheinander sind, da steht auf einem Knopf HDR oben drauf. Ihr wisst nicht, was es heißt vielleicht, manche von euch, ist egal. Und ihr könnt da aber den Autofokus drauflegen auf genau diesen Knopf. Das finden wir cool. Das finden andere störend und lästig und für Einsteiger eine Vollkatastrophe, wenn erstens viel zu viele Knöpfe an der Kamera sind und vor allem, wenn ihr die auch noch belegen könnt, abweichend von dem, was draufsteht.
Ja.
Darauf würde ich dringend raten oder wir beide, darauf zu verzichten.
Ja, also wir beide, wir konfigurieren unsere Kameras halt gerne. Wir wissen auch, was wir da tun und haben das schon seit Jahren gelernt und machen und tun. Aber für Einsteiger wäre das wirklich sehr verwirrend mit zu vielen Knöpfen und zu vielen Funktionen. Weniger ist mehr in dem Fall, ganz klar.
Wenn ich heute was kaufen würde, würde ich mir möglichst viele intelligente Automaten wünschen. Ich weiß, das wird bei dem einen oder anderen für Verwunderung sorgen. Aber meine Kamera steht heute immer in der ISO-Automatik. Meine Kamera steht heute immer in der Gesichtserkennung. Die schalte ich sehr, sehr selten aus. Ich benutze sehr viele Filter und Bildstile und alles Mögliche, um direkt aus der Kamera mal schnell ein Bild zu generieren. Das würde ich mir heute wünschen, wenn ich eine Kamera als Einstiegskamera kaufen würde. Weil ihr wollt vielleicht nicht jedes Bild im RAW-Converter bearbeiten. Da ist es doch schön, ihr könnt 4 verschiedene Schwarz-Weiß-Modi einstellen und das JPEG hinten aus der Kamera so ausgeben, dann habt ihr schon mal ein Schwarz-Weiß-Bild. Der optimale Weg ist es nicht, aber ihr kauft eine Einsteigerkamera und ihr werdet euch erstmal mit der Kamera beschäftigen müssen und niemand lernt eine ordentliche RAW-Konvertierung über Nacht. Ich könnte jetzt sagen, wo man das lernen könnte, aber ihr findet es auch so raus. Insofern würde ich mir heute wünschen, dass die Kamera möglichst viel so, ich sag mal, interne Bildbearbeitung in der Kamera mitbringt.
Da möchte ich kurz widersprechen. Also zu viel Kram in der Kamera machen finde ich jetzt nicht so dolle, aber mit ISO-Automatik und Gesichtserkennung, damit auf das Auge fokussiert wird automatisch, das ist eine gute Sache heutzutage. Der Rest widerspricht so ein bisschen dem, was wir gerade eben sagen, zu viel Bedienknöpfe. Also wenn du zu viele Bildfilter und Stile und was weiß ich hast, dann, ich finde das ein bisschen verwirrend für einen Einsteiger am Anfang.
Okay.
Aber naja, das ist deine Geschmackssache, kannst du so machen. So, ich glaube, wo wir uns aber einig sind, woran man eine gute Kamera erkennt und was auch wichtig ist, dass es dabei ist, ist ein verständliches Handbuch. Weil wer sich eine Einsteigerkamera kauft, ist Einsteiger in das Thema. Der wird öfter mal ins Handbuch schauen wollen und müssen, um eine bestimmte Funktion zu finden. Und dann ist es gut, wenn so ein Handbuch eben ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis hat, in dem man was findet. Und wenn die Funktion dann auch vernünftig erklärt wird, was man wo drücken und drehen und schieben und ziehen und klicken muss, damit das passiert, was man will. Und da gibt es leider auch ganz unrühmliche Beispiele an Handbüchern, die aus dem, ich glaube, Japanischen erst ins Türkische, dann ins Senegalesische und dann vielleicht über Französisch zurück nach Deutsch übersetzt worden sind. Sowas bringt einen natürlich als Einsteiger nicht weiter, sondern auf die Palme. Und es ist gar nicht so doof, im Laden mal das Handbuch zu verlangen zu der Kamera und da mal reinzulesen und mal zu gucken, ob ihr das, was ihr gerade machen wollt, im Handbuch beschrieben findet und ob euch das, was im Handbuch steht, weiterhilft. Und wenn nicht, dann vielleicht nochmal die nächste Kamera bestellen und auch da ins Handbuch gucken.
Es geht ja schon damit los. Ich würde das fragen, ist eins dabei? Weil wenn die erste Amtshandlung, wenn ihr nach Hause kommt, ist 480 Seiten drucken, das ist keine Option, finde ich.
Nö, das macht keinen Spaß, das muss auch nicht sein. Das stimmt. So, ja. Jetzt haben wir gleich 24 Minuten voll.
Ja, ja, hier läuft die Nase schon
wieder. Hast du noch famous last words?
Famous, also ist tatsächlich schon soweit, ne?
Ja.
So, lasst euch keine Schutzfilter andrehen beim Kauf einer Einstiegskamera. Es macht keinen Sinn. Keiner braucht einen Schutzfilter. Ihr braucht die Frontlinse nicht schützen.
Nein.
Dazu könnt ihr Streulichtblenden kaufen. Die braucht ihr sowieso. Die schützen die Frontlinse viel besser. Und die Schutzlinsen sind meistens, wenn sie schützenswürdig sind, in der Reparatur günstiger als ein guter Schutzfilter.
Wir können da jetzt stundenlang drüber
erzählen. Ihr genau
alle Vor- und Nachteile. Glaubt uns einfach, ihr braucht keinen Schutzfilter. Lasst den Schutzfilter weg. Und wenn der Verkäufer euch den als Zugabe mitgeben will, um den Kaufpreis zu rechtfertigen oder euch den noch lecker zu machen, sozusagen als letztes Bonbon, dann fragt lieber nach einem Gutschein für einen Fotokurs, als dass ihr diesen blöden Schutzfilter mitnehmt. Ja? Oder nehmt eine Speicherkarte mit. Die braucht ihr vielleicht auch noch, aber ihr braucht keinen Schutzfilter. Ja? Ganz ernsthaft.
So, und ganz wichtig finde ich, wenn ihr jetzt, ihr habt was ausgesucht, und zwar für euch selber, dann fangt nicht an, Testergebnisse zu lesen. Nee. Kauft euch keine Fotozeitschriften und guckt, wer ist hier der Preis-Leistungssieger mit 97,8% oder weiß der Geier was.
Genau.
Das ist wirklich Quatsch. Also erstens werdet ihr bei all den Einstiegskameras den Unterschied, wenn ihr anfangt zu fotografieren, gar nicht feststellen können. Er wird euch also gar nicht bewusst werden, sondern die Themen, die wir vorher genannt haben, gerne anfassen und sowas, sind sehr viel wichtiger. Und vor allem wisst ihr ja gar nicht, wie die Testergebnisse zustande gekommen sind.
Das wir wollte auch ich nicht sagen. Diese Ranglisten, die hat nämlich ein Redakteur oder ein Team von Journalisten oder Testern erarbeitet, nach den ihren persönlichen Kriterien, was die gut finden oder so. Das muss nichts damit zu tun haben, was ihr braucht oder gut findet. Und deswegen, also diese Ranglistentests, die finde ich immer ganz furchtbar in so Kameratests. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Euer Anfassgefühl, euer Geschmack und die Kriterien, die wir euch gerade genannt haben, die entscheiden. Nicht, was in irgendeiner Zeitung irgendwo gedruckt steht oder im Internet, in irgendeinem Webforum.
Absolut.
So, und dann noch ein Tipp ganz am Schluss. Testen. Die Kamera ausprobieren. Und damit meine ich nicht 5 Minuten im Laden oder mit einer halben Stunde sich abspeisen lassen, mal draußen spazieren gehen. Bei einem guten Händler, der euch wohlgesonnen ist und mit dem ihr vielleicht auch öfter mal Geschäfte macht. Wir sagten ja schon, man kauft meistens nicht eine, sondern mehrere Kameras. So nacheinander. Und der will euch vielleicht nochmal als Kunde wiedersehen. Insofern, ein guter Händler ist daran interessiert, eine gute Connection zu euch aufzubauen. Der lässt euch so eine Kamera auch mal übers Wochenende ausleihen, dass ihr wirklich ernsthaft damit mal fotografieren könnt und ein bisschen probieren. Zur Not müsst ihr dann Pfand hinterlegen oder ihr müsst vielleicht 50 Euro Reinigungs- und Abwicklungsgebühr oder so bezahlen für das Ausleihen, die dann angerechnet werden, falls ihr die Kamera kaufen solltet oder eine andere in dem Laden. Das sind alles faire Sachen, wenn ein Händler das mit euch so vereinbart. Was ich doof finde, ist, wenn so ein Händler sagt, ich kann die Kamera nicht auspacken, dann ist die nicht mehr neu. Also wenn ihr die nicht ausprobieren könnt, dann ist es Zeit, den Laden zu verlassen und sofort auf dem Absatz kehrt machen und rausgehen. Probiert die Ware aus, bevor ihr sie kauft. Punkt.
Weil das ist ja gerade der Vorteil vom Fachhandel.
Sollte man meinen.
Genau. Ihr könnt, also das ist der eigentliche Benefit, den ihr haben solltet, wenn ihr zu einem lokalen Fotohändler geht. Denn sonst könnt ihr alles im Internet beim Kistenschieber bestellen, zum billigsten Preis. Da könnt ihr nämlich in jedem Fall zurückschicken.
So. Und als allerletztes noch, lasst euch nicht von den Markennamen, die auf den Kameras aufgeprägt sind, blenden. Kauft die Kamera, die euch gefällt. Es gibt keine schlechten Kameras heutzutage mehr. Auch die Einsteigerkameras machen alle gute Bilder. Da sind alles brauchbare Sensoren drin, brauchbare Speicherkartentechnik. Alles ist okay. Euer Geschmack entscheidet, euer Anfassgefühl. Wie kommt ihr klar? Wie gut ist das Handbuch verständlich? Alles, was wir gerade eben gesagt haben. Das ist viel wichtiger, als ob da vorne Nikon, Canon, Olympus, Sony, Pentax, Leica, was auch immer draufsteht.
Hasselblatt.
Das macht nämlich kein Foto, was da vorne draufsteht, sondern ihr macht das Foto und ihr müsst das Gerät bedienen können und gerne bedienen wollen und deswegen die vorgenannten Punkte alle die wichtigsten.
Genau. Und solltet ihr in einen Laden kommen und ihr sucht eine Einsteigskamera und der Mann sagt, ich habe hier was Schönes, eine Hasselblatt, dann geht ihr auch.
Genau.
Auch wenn ihr euch eine Leica andrehen will, geht auch. Geht lieber.
Ja. Na gut. So. Das war's. Schon wieder die Zeit knapp überschritten.
Aber wir sind gut im Flow, gut im Flow,
ja,
gut im
Flow. Ich mache hier schon mal Musik. Willst du noch irgendwas sagen?
Nö.
Doch.
Was denn?
Erreicht man uns?
Amazon Affiliate Links.
Also, wer uns einen Kommentar zu dieser Sendung schicken möchte, der schreibt eine E-Mail an feedback@fotofonie.de oder der geht auf unsere Facebook-Seite unter
facebook.com/fotofonie.
Genau. So, und vielleicht machen wir auch mal eine Folge für fortgeschrittene Amateure und Profis, worauf die achten sollten.
Wenn ihr das wollt. Wir machen das hier nicht nur zur eigenen Bespaßung, auch ein bisschen, ihr merkt es. Aber auch ein bisschen für euch. Hauptsächlich für euch. Eigentlich nur für euch. Na, und zur eigenen Bespaßung.
Ja, natürlich. Eigentlich zur eigenen Bespaßung. Komm, wir wollen jetzt hier aber nicht rot werden.
Aber wenn ihr auch wissen wollt, worauf achtet der fortgeschrittene Fotograf, was braucht so eine Kamera, was ist wichtig, gerne auch an den genannten Stellen anmerken, E-Mail schreiben, dann produzieren wir eine Sendung und weiter geht's.
So, und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Jo. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war deine aktuelle Folge Fotofonie. Das war's. Du kannst abschalten. Es kommt nichts mehr. Aber Frank und Dieter freuen sich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Also nicht vergessen, Fotofonie hören, etwas lernen und dabei auch noch bestens unterhalten werden. Thank you.